ARD.
Was ist dein Lieblingsverein?
Ich bin im Speckgürtel von Bremen groß geworden. Deswegen würde ich sagen, ich habe eine Sympathie zu Werder, habe aber auch, ich mag so Freiburg, ich mag solche sympathischen Clubs einfach. Ich bin jetzt nicht so jemand, der zu Werder ins Stadion geht und sagt, ah Mist, jetzt haben wir schon wieder verloren. Also ich mag einfach Fußball als Entertainment und lass mich da gerne unterhalten.
Aber was macht Freiburg für dich genau sympathisch? Weil du sagst so selbstverständlich, das sind solche sympathischen Clubs.
Ich finde das immer cool, wenn ein Trainer zum Beispiel länger da bleibt als eine halbe Saison. Das finde ich schon immer cool. Das macht für mich schon mal Bundesligisten sympathisch. Deswegen mag ich Heidenheim auch ein bisschen. Sportlich ist das natürlich was ganz anderes.
Mhm. Definiert man so nicht einen Erfolgsfan oder Hype-Fan?
Bisschen auch? Überlegen. Ich glaub, bisschen schon. Doch, bisschen schon. Doch, das trifft schon ganz gut.
Ich finde, Tobi, so definiert man jemanden, der nicht Hype-Fan, als Hype-Fan wahrgenommen werden will, aber schon eigentlich einer ist.
Der Hype im Bundesliga-Update ist übrigens, dass wir jetzt permanent Gäste haben. Ihr merkt das ja, wir sitzen hier schon wieder zu dritt. Ne? Wir hatten 270 Folgen keinen Gast und jetzt schon zum zweiten Mal nacheinander einen Gast. Ich komme mir vor wie Markus Lanz fast schon.
So kommst du mir schon lange vor, ehrlicherweise.
Darüber wird zu reden sein, mein Lieber.
Ja.
Wir sind zu dritt am Tisch vom Bundesliga-Update. Jens Walbrot ist da, mein Name ist Tobi Schäfer und unser Gast ist heute Malte Völz.
Good morning, hallo.
Hallo lieber Malte.
Freue mich, danke, dass ich hier sein darf.
Im Prinzip ist er ja auch kein Gast, er ist ja auch ein Kollege von der Sportschau.
Auf jeden Fall.
Und zwar trägt Malte das Motto Life is a Twitch mit sich rum, denn Malte ist der Host von unserer neuen Twitch-Show. Was schüttelst du jetzt mit dem Kopf hier?
Schmerz du dich nochmal über irgendein Wortspiel von mir, Alter.
Ich finde es gut, ich finde es gut. Ja, mir gefällt's.
Du fandst es vorhin aber auch gut.
Ja, ich weiß, und genau mein Niveau.
Ihr hattet am vergangenen Samstag die Premiere auf der Gamescom und habt den Spieltag im Prinzip begleitet. Erklär doch mal kurz denjenigen, die es nicht gesehen oder gehört haben, was ihr da macht.
Also im Prinzip sitze ich meistens mit einem Promi auf der Couch sinngemäß und wir schalten in die Stadien zu den ganzen Sportschau-Reporterinnen und Reportern über den Audio-Livestream. Und wir haben auch immer eine Reporterin oder einen Reporter vor Ort irgendwo im Stadion sitzen, an der sogenannten Comcam. Das heißt, die Person sehen wir dann auch, das Spiel nicht, aber dafür gibt es ja die Sportschau danach. Wir sind quasi das schnellste Medium, was gerade so sportmäßig auf dem Markt ist, mit dem Radio zusammen. Nur, dass man uns dabei noch sieht.
Also ich sage, das ist die Neuerfindung der Bundesliga-Konferenz, nicht weniger.
So hoch greifst du schon in das Regal?
Ich finde das einfach, das ist total unterhaltsam, mega innovativ, komplett neu. Das gab es vorher überhaupt noch gar nicht.
Jetzt kann ich in Folge 2 nur verkacken, Jens.
Sagst du das, weil du in der Konzeptionierung mit drin hängst? Oder?
Ja gut, das war meine Idee. Aber nein, überhaupt nicht, weil ich finde, das ist tatsächlich Audioberichterstattung. Ich liebe das ja, weil ich es auch selbst mache. So. Und das ist ein neuer Weg, Audioberichterstattung fühlbar zu machen. Das ist geil.
Wenn ich ganz kurz einen Kommentar aus dem Chat erwähnen darf. Wenn man die Augen zumacht, schrieb jemand, dann ist das ja wie Radio in den 70ern hören. Hat jemand gesagt, das nehme ich mal als Kompliment einfach, ne? Das nehme ich mal einfach als Kompliment. So wie damals, sagte er.
Ja, genau.
Und das auch am kommenden Samstag wieder.
Ja.
14:30 geht's los. Welche Besonderheit diesmal?
Ja, weiß ich noch nicht so genau. Das passiert ja meistens beim Live-Machen. In der Pilotfolge damals zum Beispiel hat sich ein Running Gag erst in der Sendung ergeben, weil Luise Kropf, die Reporterin, die in Bremen war damals, hinter ihr so einen Security-Mann sitzen hatte. Und der Chat war irgendwann, wer ist dieser Typ? Dann haben die alle Jürgen genannt. Am Ende hat sie ihn gefragt, nee, hieß Thomas. Und dann entstand da so eine kleine Freundschaft raus. Also deswegen so richtig, was jetzt geplant ist, außerhalb der rote Faden, dass wir die Spiele am Start haben, den gibt's jetzt noch nicht. Das ist halt Twitch, das mache ich ganz gerne, muss mich nicht vorbereiten.
Aber deswegen ist es ja gut.
Das leben wir ja auch.
Dass du bei uns bist, denn wir können uns ja gemeinsam perfekt vorbereiten auf das anstehende Bundesliga-Wochenende. Dafür ist dieser Podcast ja da. Wir wollen auf die Spiele in der ersten Liga und auch ein bisschen in der zweiten Liga gucken. Wollen vorher mit dir aber ein kleines Spiel machen.
Yes.
Und zwar das Spiel Start, Bench, Sell. Das heißt, du bekommst jetzt drei Spieler, Namen und musst entscheiden, wen setzt du in die Startelf, wer kommt auf die Bank, wen würdest du sofort verkaufen.
Mhm.
Und das ist ein bisschen angelehnt an die Nominierung für die Nationalmannschaft, die ja jetzt ganz frisch rausgekommen ist. Und du kriegst von mir drei Torhüter und du musst entscheiden, wer startet, wer kommt auf die Bank, wer wird verkauft im Sinne von, hat keine Bedeutung mehr. Die Namen sind Manuel Neuer, Finn Dahmen und Oliver Baumann.
Oliver Baumann wegen letztem Wochenende in die Startelf. Finn Dahmen wegen DFB-Nominierung auf die Bank. Und Manuel Neuer würde ich verkaufen.
Das heißt, du gehörst nicht zu denjenigen, die sagen, wenn Manuel Neuer am Ende der Saison immer noch der beste Torhüter in Deutschland ist, muss er bei der WM im Tor stehen?
Es hat, glaube ich, sogar Bastian Schweinsteiger letzte Woche gesagt im Twitch-Stream.
Na, der ist ja auch ein bisschen befangen.
Befangen, natürlich. Doch, ich glaube schon, aber du hast Stand jetzt gefragt. Stand jetzt würde ich sagen, Oliver Baumann hat mich mit dem letzten Spieltag komplett abgeholt. Das ist nur ein reines Bauchgefühl. Und darum geht's ja in diesem Podcast, habt ihr gesagt.
Das Bauchgefühl. Was ist denn das Bauchgefühl von Jens?
Ich bin immer Team Team Finn Damen. So ist es richtig.
Finn Gilbert Damen.
Ja, genau. Ich würde ihm auf jeden Fall möglichst bald Einsatzminuten geben, weil ansonsten kommt tatsächlich England noch um die Ecke und klaut den. Der könnte ja theoretisch auch noch für England spielen. Das ist für mich der Next Manuel Neuer und ehrlicherweise sehe ich ihn schon. Also klar, Manuel Neuer war im Supercup überragend gut, aber überleg, wie viele Verletzungen er in den vergangenen Jahren hatte. Es ist natürlich trotzdem beeindruckend, dass er sich immer wieder so zurückbringen kann auf dieses Niveau. Und ich glaube aber nicht, dass er das komplett durchzieht. Ich würde auf Finn Damen gehen, ab sofort. Bam.
Was ich, sorry Tobi, was sagst du denn?
Ich bin hin und her gerissen. Wir haben ja noch ein paar andere Namen auch in der Verlosung. Ne? Wir hätten noch Noah Atubolu, der sicherlich auch ein
Keeper ist. Wollte ich gerade darauf hinaus.
Wir haben Marc-André Ter Stegen, bitte nicht unterschlagen. Der ist ja im Moment ja, immer noch recht. So von Nagelsmann derjenige, der dann spielen soll. Vorausgesetzt, er spielt im Verein. Das ist ja auch irgendwie alles andere als klar. Also um es mal auf eine alte Floskel zurückzubrechen, im Tor müssen wir uns, glaube ich, keine Sorgen machen.
Das ist richtig. Ich habe noch einen Guess, was den Union-Torhüter angeht, auch wenn er nicht für die DFB-Elf interessant ist. Aber ich glaube, der wird im nächsten Jahr, im nächsten Sommer mit 15 Millionen und so wird er gehen. Der wird eine überragende Saison spielen, weil auch der hat mich im ersten Spiel, Renault, sehr überrascht, muss ich sagen. Damit habe ich nicht so gerechnet. Wenn er es konstant durchzieht, bleibe ich dabei. 20 Millionen oder so ist er weg.
Aber
Zitat Malte Völz.
Ja, 20 Millionen ist kommt auf die Tafel, auf jeden Fall.
Aber du weißt schon, 20 Millionen ist das neue ablösefrei, ne?
Ja, ich weiß, aber wenn du überlegst, Marvin Ducksch ist für 2 Millionen gegangen. Und da frage ich mich dann doch schon, huch, da gibt es auch solche und solche Parameter.
Ja, die Frage ist halt, wer das aushandelt.
Das ist richtig.
No offense gegen irgendwen, aber doch nee. Maß.
Wir schließen mal den Kreis von unserer Startbench-Cell-Geschichte zum kommenden Spieltag. Denn das Schöne ist ja, dass mit Finn Damen und Manuel Neuer, zwei der genannten Keeper von vorhin, aufeinandertreffen. Mhm. Am Samstagabend, damit reden wir über das erste Spiel, über das Topspiel am zweiten Spieltag. FC Augsburg gegen den FC Bayern. Das ist Dritter gegen Erster. Und hier läuft es ja wirklich wie in einem Drehbuch. Der Shooting-Star-Trainer Sandro Wagner übernimmt die graue Bundesliga-Maus Augsburg, gewinnt am ersten Spieltag, zieht alle Blicke auf sich und spielt dann gegen seinen Ex-Club, gegen den FC Bayern im Topspiel. Es ist das erste Topspiel für Augsburg seit 10 Jahren. Und ich bin der festen Überzeugung davon, wenn Sandro Wagner nicht Trainer in Augsburg wäre, hätte die DFL das niemals als Topspiel gesetzt, oder?
Boah, das kann tatsächlich so sein, ja. Ja, das ist, also klar, ich glaube, Augsburg war bisher 3-mal insgesamt, seitdem sie in der Bundesliga spielen, Topspiel am Samstagabend. Also.
Ich meine, er tut der Liga ja schon gut, ne? Durch diesen Glamour, sage ich jetzt mal, den er so ein bisschen mitbringt, weil er einfach ein kerniger Typ ist. So, und das, seitdem Jürgen Klopp jetzt irgendwie nicht mehr Trainer ist oder so, fehlen solche Typen der Liga, finde ich, deswegen er tut dem gut. Mal schauen, wie wir nach Spieltag 10 über ihn reden.
Alex hat das ja in der vergangenen Folge auch gesagt, Alex Schlüter, dass er denkt, er ist sehr pragmatisch und ehrlicherweise habt ihr gesehen, dass er jetzt den FC Augsburg neu erfunden hat am ersten Spieltag?
Nee, nicht wirklich, aber ich finde, man merkt schon einen anderen Spirit, weil Augsburg habe ich jetzt nicht so als so eine Einheit die letzten Jahre erlebt, vielleicht mal zu Zeiten von André Hahn, aber wo sie sich wirklich immer wieder motiviert haben, immer wieder abgeklatscht haben etc., das habe ich im Spiel schon gesehen, fand ich letztes Wochenende.
Also beste Rückrundenmannschaft, was die Defensive angeht, war das nicht so? Oder kurz hinter den Bayern, also so ganz kriege ich die Statistik nicht mehr übereinander, aber die waren auf jeden Fall unnormal lange die beste Abwehr in der Rückrunde. Und das kriegst du nicht hin, wenn die Mannschaft nicht zusammenarbeitet.
Das stimmt, aber ich finde trotzdem, auf mich wirkt es einfach so, als wäre da der bekanntliche Ruck durch die Mannschaft gegangen. So ekelhaft, dass ich sowas sage, aber auf mich wirkt es, vielleicht ist es aber auch dieser, vielleicht lasse ich mich von diesem Sandro-Wagner-Thema einfach komplett blenden und denke so, Tatsache, jetzt sehe ich's, die klatschen sich ab. So, kann auch, wie gesagt, es geht um Bauchgefühl hier.
Was ja alle Spieler vom FC Augsburg auch gesagt haben, ist, dass Sandro Wagner für jeden Gegner auch ein passendes Konzept hat. Das heißt, er passt den FCA, dem Gegner, perfekt an. Er hat ja zum Beispiel dann letzte Woche ohne Stürmer gespielt, weil er genau wusste, das funktioniert vielleicht am besten. Das wird jetzt gegen die Bayern wahrscheinlich nicht mehr so sein. Ich weiß es nicht, was er sich da ausgedacht hat, aber er ist ja sehr detailverliebt und bereitet sich sehr, sehr gewissenhaft auch auf die Gegner dann immer vor. Und das macht ihn schon zu einem guten Trainer. Die Frage ist nur, er muss jetzt die Hälfte der Woche beim Lehrgang verbringen in München für seine UEFA Pro-Lizenz.
Inwiefern ist das wirklich so?
Ja.
Ist das geil. Herrlich.
Aber ich glaube trotzdem, dass ein bisschen was geht für die Augsburger. Es ist Heimspiel für den FCA, das erste Heimspiel der Saison. Dieser ganze Hype um Wagner. Und wir müssen mal über die Bayern reden, wo ich mich ja die ganze Zeit frage, wann werden die eigentlich mal müde? Weil, also, die hatten gefühlt keine Sommerpause. Die haben einen extrem kleinen Kader. Die hatten jetzt das Pokalspiel. Waren, glaube ich, heilfroh, dass es nicht in die Verlängerung gegangen ist. Sind wirklich abhängig von Einzelnen. Also das ist, glaube ich, bei allem Respekt vor dem 6-0 am vergangenen Wochenende gegen Leipzig, aber das sehe ich bei den Bayern schon kommen, dass da vielleicht irgendwann, nicht jetzt, aber im Laufe des Herbstes dann ein bisschen die Kräfte auch ausgehen.
Glaube ich auch, aber ich glaube, die Konkurrenz ist nicht konstant genug, dass das irgendwelche Probleme auslösen würde. In der Liga jedenfalls.
Also wer von euch beiden hätte gesagt, die spielen gestern um ein Haar in der Verlängerung gegen Wien Wiesbaden? Wer von euch hätte das vorher gedacht?
Nein, niemand,
ich auch nicht. So. Und das ist einfach, der Kader ist zu klein, bin ich bei euch. Und sie haben halt einfach immer noch so Freak-Ausreißer, was die defensive Stabilität angeht. Und da bin ich jetzt auch bei den Chancen für den FC Augsburg, die es natürlich irgendwie gibt. Das hat meiner Ansicht nach nicht so viel mit Sandro Wagner jetzt gerade zu tun, sondern eher damit, dass Augsburg in Heimspielen ganz oft gegen die Bayern auch ganz gut ausgesehen hat. Mit einer Classic-Augsburg-Herangehensweise. Ekelhaft sein. Viel ekelhafter als RB Leipzig letzte Woche. Die haben es ja einfach über sich ergehen lassen. Aber so grundsätzlich finde ich, kann man noch nicht zu 100% prognostizieren. Ich bin auch Team Bayern wird Meister, weil die Liga am Ende wahrscheinlich nicht stark genug ist. Aber dass es jetzt eigentlich schon vorentschieden ist, sehe ich nicht. Weil ich habe so den Eindruck, die haben aus dieser kurzen Sommerpause eher noch eine gewisse Eingespieltheit drüber gerettet aus der Club-WM. Und sind eher so, da funktionieren Mechanismen noch richtig gut gerade.
Ja, es geht ja nicht um Eingespieltheit, es geht ja auch um Kraft.
Ja, genau.
Dann kommt extrem kurze Pause.
Ja, genau. Aber dann kommt irgendwann der Herbst, wo ich mir sicher bin, dann spielst du regelmäßig in der Champions League gegen richtig starke Mannschaften am Mittwoch und am Sonntag oder am Samstag wirst du es in der Bundesliga irgendwann sehen. Irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo du das siehst und das wird anders sein als in der vergangenen Saison, weil der Kader ja noch mehr auf Kante genäht ist.
Ja, aber dann sind wir uns ja doch einig.
Ja, genau.
Ja.
Waren wir das, hab ich das anders dargestellt?
Was ich krass finde, was man jetzt schon sieht,
vielleicht war ich mir auch beim Beginn des Statements gar nicht sicher, ob ich das so sehe.
Genau, wusste nicht, wie es aufhört.
Also ja. Diese extreme Abhängigkeit von Kane und Olise, ne, von den 11 Pflichtspieltoren gehen 9 auf das Konto von den beiden. Klar, sie wollen jetzt vielleicht auch noch nachlegen, brauchen ja unbedingt ein Backup für Kane, aber das ist, sagen wir mal, ein Wabonk-Spiel, nennt man das, glaube ich.
Brauchen die wirklich ein Backup für Kane? Oder gibt es vielleicht doch noch andere Stellen bei den Bayern, die vielleicht sogar noch drängen? Also das ist jetzt einfach mal offen gefragt. Ne? Ich habe mich gestern zum Beispiel wieder gefragt, was ist eigentlich mit den Außenverteidigern? Da turnt dann Guerrero rum und Sacha Boy ersetzt dann Konrad Leimer. Und Konrad Leimer ist eigentlich auch kein Rechtsverteidiger. Ich weiß, für die Spielanlage von Kompanie ist das jetzt gar nicht so relevant, weil die eh meistens ja dann Zehner spielen. Wenn sie, egal wo Bayern-Spieler eingesetzt werden, die spielen alle meistens irgendwie Zehner. Aber trotzdem, diese Frage stellt eigentlich niemand. Und das war doch gestern eigentlich auch schon wieder so, also jetzt nicht die Außenverteidigerposition, aber die Defensive war doch irgendwie der Kern dafür, dass Wiesbaden wieder zurückgekommen ist, oder? Seht ihr das anders? Das
ist ja meistens so, wenn man Gegentore bekommt, oder?
Ich bleibe dabei, ich glaube, das Problem wird nicht in der Bundesliga auftauchen, weil, also es ist ein Unterschied, ob sie mit 15 Punkten vorne sind oder mit 2 und wenn sie mit 2 Punkten schwächeln, dann ist Uli Hoeneß sofort birnerot, aber wenn sie dann auf einmal nur 9 Punkte haben, ja, sind doch noch 3 Siege, chillt mal.
Ja, du brauchst halt ein Team, das da hinten dran hängt, ne?
Genau.
Ja.
Also ihr sagt, in Augsburg reicht es aber noch für einen Bayern-Sieg.
Ja.
Ich sehe, ich sehe das nicht so klar, aber am Ende denke ich schon, dass sie sich aufgrund der Qualität durchsetzen werden. Und trotzdem, Robin Fellhauer zum Beispiel, einer der schnellsten Spieler der zweiten Liga vergangenes Jahr in Elversberg, schnellster Elversberger. Wenn du dann wieder mit einem richtigen Stürmer, mit Meunier spielst, dann hast du wieder den Effekt wie möglicherweise gegen Wiesbaden. Ne? Also einfach ein plumper langer Ball, Ablage, zack, Tempo. Das kann schon funktionieren, weil Jonathan Tah hat sich gestern da auch wieder aus der Abwehr rausziehen lassen. Der ist für mich eigentlich auch an beiden Gegentoren schuld, die Bayern bekommen. Das ist jetzt nicht total ausgeschlossen, dass das für Augsburg funktioniert. Also bin ich eigentlich schon.
Was ist denn dein Tipp?
Ich glaube, dass es unentschieden ausgeht.
Wirklich?
Ich glaube, ja.
0-0 oder gibt's Tore?
Ich glaube schon, dass Tore fallen. Ich glaube, Marius Wolf trifft wieder. Der blüht ja auch neu auf unter Sandro Wagner. Der hat unter Torup auch eine Rolle gespielt, eine wichtige, aber eher eine Defensive. Und er hat jetzt wieder so ein bisschen, der ist ja auch gelernter Offensiv- oder Außenbahnspieler. Ne? Wurde ein bisschen umfunktioniert zum Defensivspieler. Schönes Tor jetzt auch gemacht. Das ist so einer, der wachgeküsst wird durch Wagner. Und ich glaube schon, dass Augsburg auf jeden Fall trifft. Die Bayern werden auch treffen. Und dann, ich würde mich jetzt mal auf ein 1-1 oder 2-2 festlegen, glaube ich.
Ich sage 3-0 für die Bayern. Und wenn es anders kommen sollte, schneiden wir das raus nachträglich.
So machen wir das.
So machen wir das bei uns auch immer.
Genau.
Also Augsburg gegen die Bayern ist das eine Topspiel und ein anderes Spitzenspiel zumindest gibt es ja auch noch. Und das ist Hoffenheim gegen Frankfurt. Das ist zumindest, glaube ich, spielerisch attraktiver. Ne? Also das waren ja zwei Mannschaften, die durchaus positiv aufgefallen sind am ersten Spieltag. Das ist also, obwohl Hoffenheim dabei ist, ein Spiel, auf das man sich freuen kann.
Ja, voll.
Ich bin ein bisschen verwundert, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Lemperle sofort funktioniert hat. In Hoffenheim, sorry to say.
Ja, aber
ist aber in meinem Bauchgefühl.
Da gibt es keinen Fluss, wo man auf irgendwelchen Schiffen Party machen kann.
Das ist absolut richtig. Gut, dass du das gesagt hast. bei Frankfurt war ich überhaupt nicht überrascht, wie die in die Saison gestartet sind. Werder, sorry, für mich Abschiedskandidat Nummer 1. Das war ein dankbarer Gegner. Wenn man sich jetzt auch am Ende jetzt irgendwie die letzten Tage hier, wo, solange das Transferfenster noch offen ist, sagt irgendwie, keine Ahnung, ich leihe mir jetzt eine Mannschaft zusammen. Dann bist du halt auch nicht, also wie soll daraus eine Mannschaft werden? Auch mit Blick auf nächstes, übernächstes Jahr. So. Deswegen glaube ich, das war einfach, ja, angeknackstes Werder, deswegen dankbarer Gegner für Frankfurt. Aber dieses Traumtor von, wie heißt der, Uzun?
Uzun?
Can Uzun. Ja, genau, ja. Can Uzun. Weltklasse. Ich glaube,
das wird der Shootingstar der kommenden Saison.
Meinst du?
Einer von mehreren möglicherweise, ja.
Und Lemperle auch.
Ja, der sowieso.
So. Ich bin gespannt, was bei Hoffenheim geht, weil vor der Saison, ich weiß nicht, wie es euch ging, da hatte ich schon gedacht, oh, die sind eher unten drin. Jetzt Leverkusen, letztes Wochenende war auch ein bisschen gebeutelt, okay, muss ich auch erstmal finden und so.
Ja, Moment, dazu möchte ich gerne was sagen.
Ja.
Ich finde, man muss diesen Hoffenheimer Sieg tatsächlich nochmal ein bisschen höher einhängen, denn es haben alle gesagt, ja, Leverkusen, da sind so viele neue, die müssen sich erstmal zusammenbauen, ne? Das kann ja noch nicht funktionieren, da braucht man Geduld. Bei Hoffenheim standen auch 7 neue in der Startelf gegen Leverkusen. Und da hat es offenbar ein bisschen schneller funktioniert, das zusammenzubauen.
Da ist der mediale Druck aber nicht so groß.
Klar, in Leverkusen ist der riesengroß. Es ist, also ja, das finde ich, kann man tatsächlich als Argument anführen. Aber wirkt es auf euch nicht so, dass das, was bei Hoffenheim passiert ist, irgendwie schon schlüssiger zu dem passt, was Christian Ilzer auch in der vergangenen Saison schon probiert hat als Hoffenheim-Trainer? Also, dass du, er ist ja ein kompletter Offensivtrainer. Sie haben, finde ich, sehr gut sich in der Offensive verstärkt, haben natürlich dadurch, dass es Leihspieler waren, ist es jetzt nicht so überragend zu bewerten, weil sie einfach zurückgegangen sind, aber mit Modama und vor allem mit Fisnik Aslani, die besten Spieler der letzten Zweitligasaison, sich unter Nagel gerissen. Klammer auf, sie waren eh da, weil sie halt einfach Leihspieler waren. So, also ich finde, das ganze Konstrukt wirkte von vornherein beim Blick auch auf die Verpflichtungen und so schlüssiger. Und bei Leverkusen muss man ja erstmal irgendwie überlegen, also da weiß der jetzt noch nicht, welche Mannschaft könnte eigentlich am Samstag spielen, weil da kann ja Stand jetzt noch so viel passieren. Man liest ja ständig irgendwelche neuen Transfergerüchte rund um Leverkusen. Und das ist, finde ich, schon ein Unterschied. Also Erik ten Hag ist da schon in einer etwas unkomfortableren Rolle als Coach, als es Christian Ilzer bei den Hoffenheimern ist.
Weil er auch einfach in größere Fußstapfen treten muss. So.
Ja, natürlich, glaube, das kommt dazu, das, klar.
In
ja.
Hoffenheim, wie viele Fußstapfen hast du denn da? 20? So, und in Leverkusen aus den letzten 3 Jahren einmal, und die waren riesig, das war Xabi Alonso. Deswegen, das meine ich auch ein bisschen mit medialem Druck. Ich glaube, da gucken auch einfach viel mehr Leute ja, drauf. Okay.
Und auf Frankfurt gucken auch viele. Davon erhoffen wir uns ja wirklich sehr viel. Ich habe sie als Vizemeister getippt. Wir haben Can Uzun schon angesprochen, der ja Mario Götze so ein bisschen verdrängt. Ne? Mario Götze, der möglicherweise jetzt seine Abschiedssaison spielt, wo es heißt, er wird dann danach nochmal in die USA wechseln. Also, was ich einen guten Move finden würde.
Darf ich noch was zu Can Uzun sagen? Da ist nämlich so mein Guess. Ja, ich bin auch Fan von dem, aber lass den erstmal 10, 15 Spiele gemacht haben. Weil ich bin auch gespannt, was mit Woltemade passiert. So, ja, es ist noch ein bisschen anderes Level als Can Uzun, aber die müssen auch erstmal konstant spielen. Und das sind auch, ich sag's mal jetzt, nur Menschen. Und wenn dann der Druck auch da größer wird, dann steigt der Marktwert, die Erwartungshaltung etc. Und dann musst du das erstmal auf den Platz bringen. Und deswegen, lass den erstmal noch 10 Spiele machen und dann auch auf diesem Niveau, so. Deswegen, ich bin immer Freund davon, lass doch erstmal gucken, Spieltag 10, 15. Und wenn du dann recht hast, Tobi, mit Shootingstar der Saison, dann weiß ich auch nicht.
Das ist mein Aus.
Dann gebe ich deinen Aus.
Darf ich mal zu dir in die Twitch-Sendung kommen?
Kein Problem.
Gut.
Ja.
Ja, Hoffenheim, Frankfurt, ein Spiel, auf das wir uns auf jeden Fall freuen. Und dann haben wir am Samstag noch Partien. Ich habe es jetzt mal den Druck auf dem Kessel Samstag genannt. Also ich habe extra einen griffigen Begriff dafür ausgesucht.
Super.
Und da fallen
nur,
eben
nur 4 Zeilen. Die
da fallen 3 Partien rein.
Also ich gerade Werder, Leverkusen auf jeden Fall.
Genau.
Ja.
Leipzig-Heidenheim und Stuttgart-Gladbach. Von den 6 Mannschaften, oder das sind 6 Mannschaften, die nach dem ersten Spieltag zusammengerechnet einen einzigen Punkt geholt haben. Das heißt, da ist tatsächlich wirklich ein bisschen Druck auf dem Kessel. Wer hat den größten? Nicht Kessel, sondern Druck.
Ja, Werder, oder?
Würde ich auch sagen. Ja, die waren ja letzte Saison auch zu Hause unfassbar schwach und auswärts unfassbar gut. Jetzt kommen sie, starten in die Saison zu Hause am 2. Spieltag gegen Leverkusen. Und Leverkusen hat halt Druck auch. Und ich glaube, die können damit besser umgehen. Und ich möchte nochmal sagen, solche Mannschaften wie Werder oder so gehören für mich in die erste Liga. Aber ich sehe da wirklich schwarz. Allein diese Verletzten-Misere. Und dann startest du so auswärts in die Saison. Dann gibst du Duxch für 2 Millionen ab. Dann geht Zetterer noch. Irgendeine wirkliche Konstante im Verein. da tut mir Horst Steffens was ein bisschen leid, muss ich mal ganz kurz sagen. Und ich glaube, man würde auch keinen Werder-Fan gerade auf der Straße finden, der sagt, oh, der Niemeyer und der Fritz, ne, die sind in 10 Jahren noch hier. Bauchgefühl.
Es ist, ja. Jetzt natürlich, es läuft wirklich gar nichts für Werder. Ne? Jetzt fällt Marco Friedl wahrscheinlich ja auch noch aus.
Ja, also Stay, Verlust. Weiser, Pieper, Wöber, Demann, Friedl, eventuell Niklas Stark auch noch. Ey, das ist schon echt heftig. Sie haben jetzt halt 2 neue Außenverteidiger geholt.
Sugawara.
Ja.
Aus Southampton.
Habe ich erst gedacht so, okay, spannend. Wer ist das? Aber ich hab jetzt ein bisschen recherchiert, das scheint schon zu passen. Für die andere Seite ist noch nicht ganz safe Stand jetzt. Isaac oder Isaac, in England wird er Isaac genannt, aber ist Schweizer. Isaac Schmidt. Das macht auf jeden Fall Sinn, weil Felix Agu letzte Woche oder auch im Pokal ja schon irgendwie an der Grenze zum Totalausfall war. Und das sind halt beides auch Viererketten Außenverteidiger, so vom Profil her würde ich sagen, wo ich weder Agu noch, wer sollte er für das ja auch noch verletzt, Mitch Weiser sehen würde. Also das macht grundsätzlich schon Sinn, aber ich bin bei dir, das ist jetzt alles auch irgendwie wirklich auf den allerletzten Drücker. Und du musst ja jetzt irgendwie, während das Auto rollt, da wieder Räder dran schrauben.
Vor ein paar Jahren hätte Clemens Fritz wahrscheinlich noch irgendwie so einen Transfer aus dem Hut gezaubert, wie Alex Silva oder so. Aber selbst der hat sich ja für einen anderen Verein entschieden.
André Silva?
Alex Silva, nee, klar, der bei Werder, klar, sehe ich. Deswegen, ich sehe wirklich, wirklich schwarz.
Ich finde, dieses Match ist jetzt, das muss man irgendwie so komplett offen betrachten, weil bei Leverkusen halt auch einfach wirklich nicht viel gepasst hat am ersten Spieltag. Du weißt auch nicht, was passiert da mit Hinkapje in der Abwehr. Das war vergangene Woche komplett wild, was der gespielt hat. Eigentlich eine der konstanten vergangene Saison. Für mich wirkt es jetzt auch so, dass sie Vasquez geholt haben, dass Ten Hag vielleicht doch nochmal auf eine Viererkette umstellen will, weil sie jetzt ja auch wieder an einem Flügelstürmer dran sind. Also ich finde, dieses Spiel, Werder gegen Leverkusen, auch mit den Neuverpflichtungen von Werder, da sehe ich Werder jetzt nicht per se komplett chancenlos. Bezogen auf die Saison bin ich grundsätzlich bei dir. Das ist aber nur, weil es jetzt gerade echt schon sehr, sehr spät ist. Und bei dem Spiel am Wochenende, das halte ich für komplett offen. Das ist für mich jetzt erstmal auch so aus dem Bauch raus und unentschieden.
Du bist so über Lukas Vasquez hinweggegangen. Ich finde, das ist jetzt schon nochmal bemerkenswert, so jemanden in die Bundesliga zu holen. Der ist über dem Zenit gefühlt, aber der Mann hat über 400 Spiele für Real Madrid gemacht.
Bei der Club-WM auch noch für die gespielt. Ne?
Und ist, glaube ich, wirklich einer, den man jetzt, also bei allen Neuzugängen in Leverkusen haben immer so gedacht, ah ja, habe ich irgendwo schon mal gehört, aber nur so diese ganz großen Namen waren jetzt nicht dabei. Und er ist jetzt wirklich nochmal so ein Leuchtturm, den sie, glaube ich, ganz gut gebrauchen können, wo sich viele dran orientieren. Und das tut der Mannschaft, glaube ich, ganz gut. Viele andere sind noch gefragt, vielleicht noch einmal zu Schick, der irgendwie der große Hoffnungsträger ist, aber am vergangenen Wochenende sowas von blass war. 14 Ballkontakte, glaube ich, nur kein Torschuss. Also der muss sich natürlich auch steigern.
Die Frage ist ja Patrick Schick ist ja so ein Stürmer, der komplett davon abhängig ist, dass er in einem funktionierenden Offensivkonstrukt ist. Und dann scoret er auch am Fließband. Aber das gibt's halt gerade nicht, ne? Und das ist halt auch jetzt die größte Baustelle. Also eigentlich ist der ganze Kader ja eine Baustelle. Und wenn Ten Hag jetzt irgendwie noch nicht weiß, wer eigentlich seine Mannschaft noch verletzt, das ist ja so ein bisschen so, als hätten da irgendwie 3, 4, so, keine Ahnung, Hinkapje, Grimaldo irgendwie jetzt erkannt, oh, wer sind die ganzen Menschen hier? Sind ja gar nicht
läuft
die,
gar nicht.
Die ich hier kenne. Da will ich auch nochmal schnell weg. So, das ist halt echt eine sehr unglückliche Startposition für Ten Hag, und den ich eigentlich als Trainer mag. So, und dem ich auch zutraue, dass er eine junge Mannschaft entwickelt. Aber das ist halt einfach auch so, wie er jetzt gerade in diese Rolle reingerückt ist, mit diesen großen Erwartungen, die es da gibt, schon unglücklich für ihn.
Ich glaube aber, Leverkusen schafft noch die Kurve irgendwann. Spieltag 6, 7, 8 oder so, und dann sind die oben dran. Was glaubst du denn?
Was meinst du mit oben dran? An was dran?
Ich sage so, zwischen Platz 3 und 5, glaube ich, sind die am Ende.
Ich glaube nicht, dass Leverkusen sich für die Champions League qualifiziert.
Wirklich nicht?
Ich glaube, es gibt zu viele andere, die irgendwie besser sind.
Wen hast du denn da im Gefühl?
Frankfurt, Stuttgart, glaube ich.
Echt?
Ja, trotz des Starts, glaube ich, an den VfB in der Champions League. Dortmund. Ja, und dann kommt vielleicht sogar aber auch schon Leverkusen. Vielleicht kommt ein überraschendes Team da oben auch rein, das weiß man jetzt immer noch nicht so genau, aber wie gesagt, Leverkusen hat es schwer.
Was mit Freiburg?
Ja, von mir aus. Aber ob sie schaffen?
Ich finde die sympathisch.
Ja, stimmt, du bist ja Fan.
Stuttgart-Gladbach, müssen wir noch drüber sprechen. auch ein Spiel, wo beide Mannschaften ein bisschen unter Druck stehen. Der VfB hat sich im Pokal ein bisschen durchgemogelt, mit wirklich ganz viel Aufwand weitergekommen in die nächste Runde. Gladbach im ersten Spiel nur das 0:0 gegen den HSV, da hat man sich, glaube ich, auch mehr erhofft. Wer ist da mehr unter Zugzwang in der Partie? Schon der VfB irgendwie
ja,
auch, ne?
Ja, ja,
weil
ja,
von,
ja.
Wie gesagt, ich erwarte sie eigentlich oben mit drin, aber der Saisonstart. Ich meine, das Spiel in Berlin bei Union verliert man normalerweise nicht. Ich glaube, nee. Der VfB mit den meisten Torschüssen aller Mannschaften oder irgendwie sowas.
Ja, 3,04 XG zu 1,1 oder so.
Was hatten sie ja in der vergangenen Saison schon, ne?
Ja, genau,
eigentlich,
das ist
eigentlich
das
viele,
Ding.
Viele Möglichkeiten, aber dann im Abschluss nicht gut genug.
Also ich habe den Eindruck, der VfB hat gerade echt Schwierigkeiten, so in so einen, diesen Rhythmus zu kommen, der sie in der Champion, in der Vizemeistersaison so stark gemacht hat. Dass du quasi so wellenmäßig immer wieder in dieselben Abläufe gekommen bist. So, und na klar, die haben halt irgendwie die wichtigsten Spieler dafür verloren. Wie wichtig Guirassy für die war, sieht man, also hat man in der vergangenen Saison auch schon gesehen. Aber die doktern halt immer noch gefühlt seitdem daran herum, wieder diese Selbstverständlichkeit reinzukriegen. Das ist immer alles so Stückwerk. Und wenn die mal ein gutes Spiel machen, dann hast du das Gefühl, das müssen die sich jetzt in dem Spiel wieder komplett neu erarbeiten. So, und das ist schon eine Baustelle, die ist halt einfach auch komplett schwer zu schließen. Ne?
Ich glaube, am Montagabend ist es da ruhiger. Und deswegen, dann ist das Umfeld ruhiger und man kann sich wieder aufs Fußballspiel konzentrieren. Und deswegen glaube ich, dass dann da auch wieder vernünftige Leistung kommen. Man muss auch sagen, gegen Union, das war aus meiner Sicht war der Sieg für Union ein bisschen glücklich. Ansa hat einfach einen Sahnetag erwischt, muss man sagen. Und ich erinnere mich, keine Ahnung, vor 10 Jahren oder so, als Arnautovic neu in Bremen war. Da gab es ein 4:2 gegen weiß ich nicht mehr. Der hat auch einen Doppelpack gemacht. Und danach kam nie wieder was von dem. So, deswegen, das ist ja jetzt der erste Spieltag gewesen. Deswegen, ich bin auch noch, ich glaube, der VfB, wie bei Leverkusen, die sind dann auch am Ende oben dran.
Ein Ansahnetag war das natürlich.
Absolut.
Kannst du den nur liegen lassen, Malte?
Sorry, schreib mir auf für nächstes Mal.
Ja, beim VfB, ich würde da zustimmen, da bröckeln viele Dinge jetzt so weg. Ne? Diese Woltemade-Geschichte tut allen nicht gut. Deswegen meintest du auch wahrscheinlich, Montag ist dann ein bisschen ruhiger, weil dann ist ja endgültig sicher, er bleibt. Undaf nicht für die Nationalmannschaft nominiert. Ich glaube, das tut ihm auch erstmal irgendwie jetzt nicht so wahnsinnig gut für sein Selbstbewusstsein. Wobei, bei ihm hast du das Gefühl, dem ist alles egal. Aber ne, das sind so kleine Bausteine, die jetzt dafür sorgen, dass der VfB sich erstmal da rausarbeiten muss. Und ich glaube aber, gegen Gladbach kann das schon funktionieren, denn die haben ja auch überhaupt nicht überzeugt am ersten Spieltag gegen den HSV.
Ich fand zwei Personen, aber da waren, habe ich jedenfalls gesehen, oh, wenn es die nicht gäbe, dann wäre Gladbach runtergegangen. Das war Rocco Reitz und Robin Hack. Ich fand, das waren die einzigen, die nach vorne so ein bisschen Druck gemacht haben, die mal 2, 3 gute Aktionen hatte, wo ich sage, ach crazy, die können es ja doch. So, sind halt aber vom Rest im Stich gelassen worden.
Ja,
so.
Du hast, also man hat es ja im Pokal auch gesehen, ne? Der VfB hat schon immer noch Schwierigkeiten gegen Umschaltbewegungen. Zum Teil leiten sie das auch selbst ein, aber so auch gerade die Außenverteidiger, rechte Seite, Wagnermann, Assignon, fand ich jetzt weder gegen Union noch im Pokal überzeugend. Über links kommt Hack bei Gladbach, bin ich bei dir, kann schon auch was gehen. Also Frage ist, spielen die mit Machino oder Tabakovic?
Machino wäre natürlich auch einer, der ihnen dann extrem genau. Probleme bereiten
könnte.
Ja, und
Machino hat ja in Kiel in der zweiten Liga auch Flügelstürmer gespielt, immer linker Flügel. Also vielleicht stellt Ceoane dann auch so eine Art auf ein klares 4-3-3 um. Ich glaube nicht, dass er Hack draußen lässt, aber also das ist jetzt schon, da kann schon auch was für Gladbach gehen gegen Stuttgart.
15 Tore will er machen, Machino, hat er gesagt, in der Saison.
Hau noch ein bisschen.
Ja.
Toi, toi, toi von dieser Stelle.
Giovanni Reyna könnte zum Einsatz kommen bei Gladbach zum ersten Mal. Auch eine Verstärkung, finde ich.
Finde ich auch. Beim VfB muss natürlich auch immer noch gucken, was mit der Innenverteidigung ist. Ein Jacques-Nasenbruch. Kann natürlich sein, dass er spielt. Hat im Pokal nicht gespielt. Chabot angeschlagen, Muskelverletzung, im Pokal auch nicht gespielt. Da haben dann Jeltsch und Henrichs verteidigt. Also das ist auch noch offen. Und das alles gehört ja zum selben Komplex so. Ne? Also irgendwie ist das ein durchgängiges Rumgebastel, so vom Gefühl her. Ja, also es kann sein, dass es dann, wenn da endlich mal klar ist, wie der Kader ganz genau aussieht, vielleicht holen sie ja auch noch jemanden fürs offensive Zentrum, fände ich ehrlicherweise eine gute Idee, dann kann es sein, dass da Ruhe reinkommt und dass sie dann auch wieder sich diese Dinge erarbeiten. Ne?
Was sagt ihr denn zu Woltemade? Wenn ihr in eure Glaskugel guckt, wie viele Tore schießt er in der Hinrunde?
In der Hinrunde?
Mhm.
Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, er wird Torschützenkönig.
Echt?
Hinrunde 10 Tore für Stuttgart, Rückrunde 10 Tore für die Bayern.
Also nach Union habe ich gedacht, okay, das nimmt den doch mehr mit, fand den im Pokal jetzt richtig gut.
Ja, da war er die Lebensversicherung für den VfB, ne?
Genau.
Da hat er das Spiel belebt. Davor in der Liga, im ersten Spiel, war er eher blass.
Ja, das meine ich, gegen Union.
Genau, und jetzt, ja.
Also ich sag, der wird auf jeden Fall wieder in Fahrt kommen und bin bei 6 Toren in der
Hinrunde. Ich wäre bei 7 gewesen. So. Wobei kann man davon reden, 7 Tore in 17 Spielen wieder in Fahrt kommen bei ihm?
Er ist ja nie der ganz dicke Scorer gewesen. Das war ja immer so sein Problem, ne? Aber er ist ja.
Das stimmt, aber daran wird er jetzt ja gemessen, ne? Wenn es dann im Winter irgendwo hingehen soll.
Ja, voll. So. Aber der Wert fürs Spiel der Stuttgarter ist ja auch, dass er ja diese Schwimmende, was auch Gerassi hat, also dass er auch tief ins Mittelfeld fallen kann, oft aus einer Zehnerposition gerne kommt, auch technisch stark genug dafür ist und auch mal den letzten Pass spielt, das ist ja eigentlich so sein, ich sag mal, das, was ihn besonders macht. Und deshalb glaube ich, dass er auch die ein oder andere Vorlage liefern wird und dann ist 6 Tore auf jeden Fall okay, oder?
We will see.
Wir kommen mal zurück auf unseren Druck auf dem Kessel Samstag und haben Leipzig ganz vergessen. Ich glaube, da ist der Druck wirklich am allerhöchsten. Weil die sind richtig katastrophal gestartet mit dieser, wo sie in München überfahren wurden. Spielen jetzt gegen Heidenheim zu Hause, wo ein Sieg Pflicht ist. Also muss man nicht drum rumreden. Da tut man den Heidenheimern auch nichts Böses, wenn man das jetzt sagt. Aber den sehe ich trotzdem nicht, den Sieg. Also in Leipzig liegt viel noch in der Baustelle.
Ja, es gibt ja viele, die sagen, die zwei Unruhestifter im Verein müssen einfach mal gehen und dann wäre es auch ein richtiges Team. Ich weiß nicht, ob ich da so richtig mitgehen würde.
Du meinst Jürgen Klopp und...
Genau, also Mario Gomez. eigentlich Herrn Openda und Herrn Simmons. Ich bin ja ein Fan von Ole Werner. So, und ich glaube, dass der, als dieser Wechsel anstand, war ich so, oh, das ist ein smarter Move, das wird funktionieren. Mhm. Jetzt haben wir direkt am ersten Mal 0-6 auf die Mütze bekommen. Ich würde aber trotzdem sagen, dass es weiterhin funktioniert. Also ich glaube auch da, lass mal auf Spieltag 5 reden, mal gucken, wo sie dann sind. Auch wenn jetzt am Montag der Kader steht, so wie ich es in Stuttgart gesagt habe. Ich glaube aber, die haben so viel individuelle Klasse, dass... Und ich glaube, Ole Werner der kriegt das hin. Ich meine, der hat das mit Werder auch hinbekommen irgendwie. Und deswegen ist mein Gefühl, dass die gegen Heidenheim auf jeden Fall die ersten 3 Punkte einfahren. Weil, das möchte ich auch noch ganz kurz sagen, Heidenheim für mich, neben Werder, für mich ein Abschiedskandidat.
Spannende Beobachtung übrigens aus einem anderen Podcast von Fußballexperte Christoph Kramer, der gesehen hat, dass Ole Werner von Trainingsanzug bei Werder zu privaten Klamotten gewechselt ist in Leipzig. Oh. Ist mir im Nachhinein auch aufgefallen, der sieht irgendwie anders aus als zu Bremer Zeiten. Der war einfach ein bisschen schicker. Was jetzt nichts gegen die Bremer Trainingsanzüge sein soll. Ne? Also auch schick. Aber es ist ein Experiment. Ne? Viele waren skeptisch, was Ole Werner angeht. In Leipzig passt das überhaupt? Ist es der richtige Trainer? Man ist überzeugt von ihm und auch das braucht wahrscheinlich Zeit.
Also das ist jetzt ein komplett anderes Spiel als gegen die Bayern. Und es ist potenziell, bin ich bei dir, ein Spiel, wo RB in der Vergangenheit, gerade jetzt in der vergangenen Saison, ob das jetzt an Marco Rose lag oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Es lag mit Sicherheit auch an der Teamstruktur. Das heißt, ich stimme dir da auch ein bisschen zu mit den Unruhestiftern. Auf der anderen Seite ist das ein Spiel, wo RB in der vergangenen Saison vor allem echt Probleme hatte. Gegen tiefstehende Gegner, die irgendwie einfach sehr aggressiv verteidigen, haben sie große Schwierigkeiten gehabt. Außer es gab jetzt mal irgendwie ein Freak-Tor von Šeško oder Openda oder halt irgendwie einen Moment von Simmons oder so. Und das, finde ich, hat man gegen die Bayern aber schon auch ein bisschen gesehen, dass er versucht, dass Spiel mit dem Ball, Ole Werner, auf eine andere Basis zu stellen. Vielleicht ist ihm das auch gegen die Bayern direkt um die Ohren geflogen. Kann sein. Aber ich finde, das ist schon auch nochmal ein Spiel, wo man erkennen kann, in welche Richtung das mit RB geht. Ich bin auch noch nicht der Meinung, dass das auf jeden Fall scheitert, weil das ist meiner Meinung nach das Hauptthema. Und Ole Werner ist ja nie ein Umschalt- und Hauruck-Fußballtrainer gewesen, sondern auch bei Werder selbst im ersten Jahr nach dem Aufstieg hat er schon ein bisschen darauf Wert gelegt, dass das kultiviert funktioniert, die ganze Nummer.
Meint ihr, die brauchen noch Verstärkung? Oder meint ihr, der Kader, selbst wenn die zwei, ich sag jetzt mal, Unruhestifter gehen, bräuchten die nichts mehr?
Der Kader ist ja sehr breit. Ne? Es geht ja tatsächlich eher um ein bisschen Verschlankung. Ob dann nochmal neue geholt werden müssen, weiß ich nicht. Ich würde es auch eher an den Unruhestiftern festmachen. Mir ist es auch ein Rätsel, warum man sich da noch nicht einigen konnte. Also es ist doch klar, dass so Leute wie Xavi, dass der auch Champions League spielen will. Und das war ja jetzt immer klar, dass er das mit Leipzig nicht macht. Für den gibt es einen Markt. Aber vielleicht, da wollten wir ja auch noch drüber sprechen, sind wir einfach in einer Transfermarktphase, wo gerade die deutschen Teams immer erst ganz am Ende noch agieren, abgeben oder kaufen, weil eben die Bundesliga da am Ende der Nahrungskette fast schon angekommen ist. Aber jetzt gegen Heidenheim, wie gesagt, muss der Sieg her. Leipzig hat noch nie gegen Heidenheim verloren und die Heidenheimer, wenn sie das machen, was sie in der vergangenen Saison gemacht haben, nämlich auswärts extrem stark auftreten, ne? da haben ja die Heimspiele ihnen so ein bisschen das Genick gebrochen, dann geht da vielleicht was. Aber wir wollen über das nächste Spiel sprechen. In Hamburg warten sie schon darauf, dass wir endlich über das Derby reden, das endlich wieder in der ersten Liga stattfindet. Am Freitagabend, das erste Spiel des Wochenendes, der HSV gegen den FC St. Pauli. Mit ganz viel Tamtam drumherum. 1000 Polizisten sind irgendwie im Einsatz. 2 Fanmärsche sind geplant. Dann spielt Crow noch ein Open-Air-Konzert da irgendwo in der Nähe. Deswegen wird eine frühe Anreise empfohlen. Also für Crow jetzt und auch für alle, die zum Fußball wollen.
Und dann legen wahrscheinlich noch 12 Kreuzfahrtschiffe an. Da also, sind auch noch ganz viele Leute in der Stadt.
Ein Spiel, das unheimlich aufgeladen wird, ist ja klar, muss auch so sein. Und es ist aber ein Spiel, in dem St. Pauli Favorit ist. Oder wie seht ihr das?
Ja, sehe ich auch so.
Jupp, nach dem letzten Wochenende auf jeden Fall.
Ja, dann können wir das Thema ja abhaken.
Gut,
dann,
ja. Weißt du was, ich habe bei St. Pauli, bei dem Kader, ne, habe ich so ein bisschen Klaus Allofs-Vibes von damals, von, keine Ahnung, 2008 oder so. Ich sage, hä, kenne ich gar nicht. Und dann gucke ich mir die Zusammenfassung vom Spiel an gegen Borussia Dortmund und denke mir so, Alter, der hat ja echt ein Händchen, der Bornemann. Was er sich da so zusammengekleistert hat, das ist nicht selbstverständlich. Und auch mit den finanziellen Mitteln, da muss ich wirklich sagen, Respekt, was ich da gesehen habe. So, und deswegen, ich kann mir schon vorstellen, dass da was geht im Volkspark für St. Pauli.
Also Alex Blättsin ist auf jeden Fall, sage ich jetzt schon mal, ein Trainer der Saisonkandidat, weil ich finde, die weiter...
Nach Spieltag 1.
Ja, aber das ist ja, das baut ja auf die vergangene Saison auf, wo man ja durchaus auch dafür hätte argumentieren können. Ich finde, die Weiterentwicklung des Fußballs ist wirklich so krass eklatant, von am Anfang eher reinem Umschaltfußball und sehr, sehr viel gegen den Ball hin zu dem, was sie jetzt gegen den BVB gezeigt haben. Also ich weiß, ist jetzt wieder Statistikklauberei, aber meiner Meinung nach gibt es schon einen Ansatz oder zeigt es, in welche Richtung das geht. Die haben 505 Pässe gespielt bei einer Passquote von über 80%. Das ist der fünfthöchste Wert der Liga bezogen auf die Häufigkeit der Pässe. Und das zeigt ja schon, klar, das ist natürlich ein anderes spielerisches Niveau immer noch als in beispielsweise, keine Ahnung, Stuttgart oder, wobei die waren jetzt am ersten Spieltag, doch im ersten Spieltag schon auch okay, was das angeht, oder bei den Bayern oder so. Aber so grundsätzlich weißt du halt schon, in welche Richtung das gehen soll. Und das kann ihn natürlich in so einem Spiel gegen den HSV, der HSV wird wieder Underdog Game 2000 spielen. So, haben sie gegen Gladbach gut gemacht, sehr, sehr gut, werden sie jetzt auch mit den Fans im Rücken. Und diese Rolle dann anzunehmen, ist ja eigentlich für ein Team wie St. Pauli total schwer. Aber genau deshalb sehe ich sie da echt in der Favoritenrolle, weil ich der Meinung bin, sie sind da weiter. Sie sind wirklich weitergekommen da an der Stelle.
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe vor der Saison, vor dem DFB-Pokal gesagt, Heidenheim, Werder und St. Pauli werden absteigen. Jetzt habe ich dieses Spiel gesehen und war so, nee, Malte, da lag es aber ganz schön falsch. Auch da würde ich sagen, lass noch mal am Ende der Saison sprechen. Ja. Aber da würde ich erstmal sagen, nee, sehe ich jetzt nicht so weit unten drin.
Lass uns mal die beiden Trainer hören, der beiden beteiligten Mannschaften, die sich extrem auf dieses Spiel natürlich freuen. Polzin und Blessin. Klingt immer wie eine Anwaltskanzlei, finde ich. Wir fangen mal an mit Alexander Blessin, der sich sehr auf diese hitzige Atmosphäre freut, die es dann wahrscheinlich geben wird am Freitagabend.
Ich finde es geil, wenn du mich auspfeift. ein kleines Beispiel, Rotterdam, UEFA Cup. Ich habe mich warm gemacht, ich bin mit Bier beschmissen worden, habe danach richtig gestunken mit so, ich weiß gar nicht was, die Kronen waren es, glaube ich, damals noch beschmissen worden und ich fand es cool.
Ja, mega geil. Nee, super. Klar. Alles klar. Also, wenn man drauf steht, dann bitte.
Das soll natürlich kein Aufruf sein, ihn zu bewerfen. Ne?
Also, wird auf keinen Fall jemand drauf kommen, jetzt nach der Pressekonferenz.
Es gab doch letztes Mal auch Rudelbildung schon beim Warmmachen. War das nicht so, weil die St. Paulianer irgendwie im Volkspark doch ein bisschen über die Mittellinie sich warm gemacht haben oder so? Und dann hat Steffen Baumgart doch seine Jungs warm gepeitscht. Und dann gab es auch Rudelbildung schon davor. Das war doch vor 2 Jahren oder war das nicht so?
Ich erinnere mich da auch an irgendwas. Ich kenne das eigentlich nur vom Eishockey, dass wenn dann beim Warm-up irgendwie man schon in die Hälfte des Gegners läuft, dann gibt es auch durchaus schon mal eine Keilerei, bevor es überhaupt losgegangen ist. Davon ist nicht auszugehen am Freitag. Aber es ist eben wirklich ein aufgeladenes Spiel und es kribbelt auch bei HSV-Trainer Merlin Polzin.
Man spürt bei den Jungs natürlich schon, auch bei den Spielern, die jetzt neu dazugekommen sind, spürt man bei allen eine positive Anspannung. Ist es gar nicht, sondern einfach so ein Gefühl, okay, jetzt lass das Spiel endlich beginnen. Das reden wir auch nicht kleiner, als es dann ist. Das ist für uns ein besonderes Spiel und demnach zeigt der ein oder andere, auch der Jungs, die schon ein paar Derbys gespielt haben, natürlich nochmal vielleicht das ein oder andere Bild oder Video, was in der Vergangenheit passiert ist. Und die Jungs, die jetzt neu dazugekommen sind, die freuen sich auch brutal auf dieses Spiel. Zumal ist das erste Spiel auch dann zu Hause ist. Das ist schon, sind wir der DFL sehr, sehr dankbar, dass sie da so eine coole Lösung gefunden hat. Dann noch Freitagabend, Leuchtturmspiel. Also passt gut zusammen.
Schön bei der DFL noch einschleimen als Neuer. So muss man das machen. Ja. Nein, was ist euer Tipp? Wie geht's aus?
Ich sag, St. Pauli gewinnt 2-1. Frag mich, ob der HSV ein bisschen offensiver rangeht, so mit Dompe zum Beispiel oder Philipp meiner Startelf. Oder ob sie sich wieder komplett hinten reinstellen. Wenn sie offensiver spielen, sehe ich St. Pauli noch eher auf der Siegerstraße. Aber auch grundsätzlich bin ich bei St. Pauli gewinnt das Ding.
Ich sehe St. Pauli in der Favoritenrolle, sage aber 2-2, weil sie spielen nicht zu Hause. Und es ist einfach nochmal eine ganz andere Wucht, wenn du gegen so eine blaue Wand spielst.
Ja, das ist so.
Deswegen glaube ich, ein Punkt, damit können sie schon zufrieden sein. Was sagst du denn?
Und deswegen glaube ich, gewinnt der HSV 1-0. Weil Polizin das auch gesagt hat, es ist nicht 11 gegen 11, wir spielen 50.000 gegen St. Pauli.
Ja.
Und das jetzt erste Heimspiel nach so langer Bundesliga-Abstinenz, das wird so eine Wucht haben.
Das wird knallen, das
die
stimmt.
Die HSV-Fans haben jetzt in Gladbach schon so Alarm gemacht auch. Also da muss so viel raus. Ich glaube, das trägt die zum Sieg. Wir blicken auf den Sonntag in der Bundesliga. Zum ersten Mal jetzt direkt am zweiten Spieltag schon 3 Spiele am Sonntag, also ein XXL-Sonntag. Völlig ohne Not, weil normalerweise ist es ja dann immer, wenn Europa League ist und die spielen donnerstags und das haben wir jetzt nicht, deswegen...
Aber das steht im Vertrag, dass es mehr Spiele am Sonntag gibt, ne?
Ah, danke für die Aufklärung.
Im TV-Vertrag.
Gerade die DFL kritisieren.
Kannst du ja, aber das ist halt einfach, es ist im Fernsehvertrag verankert.
Ist ja auch egal, irgendwann müssen sie ja spielen, ob das jetzt Samstag ist oder Sonntag, wir gucken es ja eh.
Montagabend könnte ich sonst.
Das hat super funktioniert mit den Montagabend.
Meine Meinung.
Genau, ja.
Erstes Spiel, machen wir kurz, Wolfsburg-Mainz. Aktuell gefühlt leichter Vorteil für Wolfsburg? Was würdet ihr sagen?
Ja.
Auch.
Gab ja auch schon in der Vergangenheit spektakuläre Spiele. Ich glaube, ich erinnere mich an so ein Spiel, da hat auch in Wolfsburg, da hat Mainz mal, deswegen ist auch nur ein Bauchgefühl, aber ich glaube, Wolfsburg liegt den Mainzern, 3-0 zur Halbzeit zurückgelegen und noch 4-3 gewonnen. Es gab mal vor ein paar Jahren, das habe ich damals bei WDR 2 in der Sportsendung gehört. Da konnte ich aus dem Auto nicht aussteigen. Ja. Wenn das nicht stimmt, bitte rausschneiden, aber ich bin mir ganz sicher eigentlich.
WDR 2, deutsche Twitch, ne, oder? deutsche Sportschau live bei Twitch.
Genau.
Ja, du musst halt mal gucken. Mainz ist natürlich, wir haben jetzt noch die Europapokalbelastung, wo wir jetzt noch nicht wissen, ob sie den Einzug schaffen in die Conference League oder nicht, weil wir vorher aufzeichnen. Paul Nebel fehlt, rot gesperrt.
Hollerbach, wie lange ist der verletzt?
Ja, weiß man nicht so genau.
Der Königstransfer.
Sie hoffen auf nach der Länderspielpause.
Ah.
Muskelverletzung. Ist natürlich auch irgendwie crazy, ne? 14 Minuten oder 15 Minuten nach dem ersten Pflichtspiel oder im ersten Pflichtspiel, beziehungsweise im ersten Ligaspiel, dann direkt ausfallen als Königstransfer und man weiß nicht, was ist denn das jetzt eigentlich genau? Crazy irgendwie.
Wie fandet ihr Mainz denn gegen Köln?
Gut.
Ich fand in der ersten Halbzeit auch ganz gut, dann nicht mehr so richtig, aber...
Also normalerweise nimmst du ja einen Punkt mit aus dem Spiel. So ist es natürlich emotional echt ein Downer, wenn du da hinten raus noch verlierst und jetzt... In Wolfsburg, wobei Wolfsburg extrem heimschwach gewesen letzte Saison.
Komplett neue Mannschaft.
Und Mainz super auswärtsstark.
Also Wolfsburg müssen wir, glaube ich, auch ein bisschen was von erwarten. So habe ich den Eindruck. Klar, es war Heidenheim am ersten Spieltag. Und Mainz, irgendwie geht es da weiter wie am Ende der vergangenen Saison. Ne? Eigentlich oft auch irgendwie überlegen. Und die Ansätze funktionieren auch, aber dann fehlt am Ende der Punch. Und so fand ich, war es jetzt gegen den FC ja auch wieder. Und die Frage ist halt, was macht diese, also wenn sie sich jetzt wirklich qualifizieren, ich weiß gar nicht, ob ich ihnen das wünschen soll, bisschen ketzerisch, dass sie sich da qualifizieren, oder ob es nicht eigentlich geiler wäre, weil, also ich habe jetzt auch nochmal geguckt, wer könnte jetzt Nebel vertreten, klar, du bist dann schnell bei Amin Dousib, aber das ist jetzt auch die Bank der Wolfsburg, der Mainzer ist jetzt auch nicht ultra stark besetzt. Ne?
Bob Zien,
keine Ahnung, ob der jetzt tatsächlich eine Alternative ist, aber du landest halt dann einfach irgendwann bei solchen Namen, deshalb vielleicht, liebe Mainzer, es wird wehtun, aber im Sinne der Saison, lass das mit der Conference League.
Das hast du jetzt gesagt. Ich habe damit nichts zu tun mit dieser Aussage.
Ja, stehe ich hinter.
Komm, wir gehen mal zusammen zu einer Baustelle. Borussia Dortmund. Sonntag erstes Heimspiel der Saison gegen Union Berlin. Und im Prinzip jetzt schon so ein leicht rund erneuerter BVB im Vergleich zum ersten Spiel, weil sie jetzt was getan haben unter der Woche. Sie haben neue Spieler geholt. Chukwuemeka ist jetzt fest verpflichtet worden. Dazu kommt Anselminho als Verteidiger, wo sie definitiv was brauchten und der Vertrag mit Niko Kovac wurde verlängert. Das kam unerwartet, fand ich. Finde ich auch ein bisschen unnötig, zum jetzigen Zeitpunkt das zu machen.
Ja, sie wollen Ruhe reinbringen wahrscheinlich.
Bisschen überhastet.
Bisschen hinter den Trainer stellen, bisschen gute Stimmung mimen, glaube ich, und so ein bisschen von den eigentlichen Problemen ablenken.
Das wiegt ihn zu sehr in Sicherheit, finde ich, Niko Kovac. Also klar, es kommt ein bisschen Ruhe rein, aber ich finde, nur weil er es geschafft hat, diese Mannschaft noch in den Champions League zu führen, ist der BVB noch nicht extrem weiterentwickelt worden. Das war hauptsächlich, glaube ich, aus emotionalen Gründen und durch seine Art zu coachen, hat er die Mannschaft dahin geschoben und jetzt braucht es aber eine andere Art von Entwicklung, glaube ich, um BVB.
Darf ich mal generell fragen, findet ihr es matcht zwischen Kovac und dem BVB? Weil ich habe irgendwie ein Störgefühl. Ich kann es nicht so richtig sagen, aber letzte Saison, da bin ich bei dir, ja, mit Ach und Krach hat das irgendwie noch, gab es noch ein versöhnliches Ende, weil aber auch andere nicht mehr so performt haben, die letzten Spiele. Das war auch ein bisschen Dusel dabei. Ich habe irgendwie ein Störgefühl. Ich halte ihn für einen guten Trainer, aber für mich passt er, das ist reines Bauchgefühl wieder, also passt er nicht so richtig nach Dortmund. Und ich wünsche mir, dass er mich eines Besseren belehrt.
Aber wer passt denn nach Dortmund? Jetzt kommst du wieder mit Jürgen Klopp. Dann bist du wieder bei Bo Henriksen. Ja, herzlichen Glückwunsch.
Das sind Thomas Tuchel.
Nein, also ich finde, wir reden Niko Kovac an der Stelle auch ein bisschen schlecht. Das hat noch nie vorher ein Trainer geschafft, den Move, den er da am Ende mit dem BVB hingelegt hat. Und klar, dass er jetzt nicht der Konzepttrainer ist, der dir ein ultra ansehnliches Kombinationsspiel in die Mannschaft bringt, das war vorher klar. Du weißt, was du bei Niko Kovac bekommst. Und ich finde eigentlich dieses ganze, ja, wir setzen jetzt hier auf Ballbesitz, Trainer und keine Ahnung, was vorher versucht wurde, das passt ehrlicherweise auch nicht so richtig zum BVB. Das wird nur immer so ein bisschen damit in Verbindung gebracht, weil Jürgen Klopp es halt hinbekommen hat, einen dominanten Fußball zu spielen. Aber das basierte ja auch damals bei Jürgen Klopp vor allem auf einer sehr hohen Intensität. Und das ist über die Jahre flöten gegangen. Deswegen finde ich grundsätzlich Niko Kovac eigentlich nicht falsch. Ich bin trotzdem bei Tobi. Die Entwicklung der Mannschaft, aber das liegt auch daran, dass er immer noch eigentlich weitestgehend den Kader der vergangenen Saison hatte bisher.
Genau, es hängt auch ein bisschen am Spielermaterial. Ich halte ihn auch für einen guten Trainer und ich glaube auch, dass er mit anderen Spielern durchaus jetzt eine Weiterentwicklung schaffen kann, aber die kommen ja jetzt. Also ich habe jetzt gelernt, der BVB war in seinem Spiel immer wie in einer U-Bewegung, also die Passbewegungen waren immer wie ein U, also man hat hintenrum den Ball geschoben und ist dann über die Außen gekommen und wenig durchs Zentrum. Und das ist mit Chukwuemeka jetzt ja vielleicht, das ist ja einer, der das irgendwie ein bisschen ändern kann. Ich glaube, Julian Brandt ist jetzt in der Bringschuld, da auch was zu machen. Er ist jetzt immer nur eingewechselt worden, hat der Mannschaft was gebracht. Deswegen ist er für mich auch auf jeden Fall in der Startelf gesetzt. Auch sehr schönes Tor gemacht. Aber bei ihm ist natürlich auch immer ein bisschen unberechenbar, wie lange kann er konstant gut spielen? Kann er das spielen, was er wirklich drauf hat? Und dann hast du nämlich wieder Spiele dabei, wo man denkt, den brauchen wir nicht mehr.
Also Chukwuemeka, in der vergangenen Saison habe ich das Spiel als Reporter gemacht gegen Union. Und das war ja 6-0. Das war ja so irgendwie der Brustlöser für den BVB. Und eigentlich ist dieses 6-0 erst in der Klarheit zustande gekommen, als Chukwuemeka in die Partie gekommen ist. Übrigens, Union hat, finde ich, am ersten Spieltag gegen Stuttgart ultra gut verteidigt. Das ist auch anders als in der vergangenen Saison, als Union ins Westfalenstadion gereist ist. Deswegen sehe ich das jetzt an der Stelle tatsächlich noch nicht so klar, aber ich bin grundsätzlich bei dir, Tobi. Diese Skills von Chukwuemeka sind schon was du bei Kovac-Fußball, wo du trotzdem gezwungen bist, das Spiel zu machen, was du dann brauchst. So. Und deswegen kann der schon helfen. Aber ich weiß gar nicht, im Winter haben wir, glaube ich, 6 Wochen hintereinander hier gesessen und gesagt, so, jetzt könnte Chukwuemeka vielleicht auch mal spielen. Und alle immer so,
nicht.
Ja, der ist noch nicht fit. So, okay. Also mal gucken, was der jetzt in der Sommerpause gemacht hat. Ob der sich vielleicht halbwegs fit gehalten hat.
Aber die werden das Ding ja gewinnen. Oder? Ist so ein, also ich würde schon sagen, so ein 2-0 wird das wohl für den BVB, oder?
Alles andere würde sehr viel Unruhe erzeugen.
Ja, da bringt die Vertragsverlängerung auch nichts mehr.
Ich sag 1-1.
Oh, ich glaube auch, dass der BVB das gewinnt. Sie wollen übrigens auch noch Fabio Silva holen, das muss man nochmal sagen, als Backup für Guirassy. Und zwar kostet der dann irgendwie 25 Millionen oder soll kosten. Wir befinden uns ja gerade mitten im Ende des Transferfensters. Wir tragen auch alle gelbe Krawatten drunter, weil bald der Deadline Day ist.
Nein.
Also es kann natürlich sein, dass wenn der Podcast rauskommt, dass dann schon Dinge passiert sind, die wir jetzt noch nicht wissen. Aber
wussten wir schon, haben wir noch nicht gesagt.
Fabio Silva, also für 25 Millionen Backup für Guirassy zu kaufen, das muss man sich auch leisten können. Ne? Gerade wenn man für 11 Millionen gerade eine neue Küche gekauft hat.
Verstehe ich überhaupt nicht. Also wirklich, verstehe ich nicht. Aber gut,
aber der hat ja auch letzte Saison 10 Tore für Las Palmas in La Liga gemacht.
Also grundsätzlich ist das jetzt auch keiner, der die Arme statt Beine da unten angeschraubt hat. Ich glaube, der kann schon ein bisschen kicken. Auf der anderen Seite hast du halt mit Bayer und mit Adeyemi ja zwei, die auch durchaus zentral spielen können. Natürlich komplett andere Profile als Guirassy. Aber trotzdem finde ich, wäre eher noch so in der Spielgestaltung, also dieses Verbinden von Abwehr und Sturm, so jemand wie Amiri, das ist schade, dass sie den nicht bekommen haben, ist ja auch ganz anders als, oder Amiri hat sich ja wahrscheinlich für Mainz entschieden, vielleicht war es die richtige Entscheidung am Ende, aber so jemand hätte ich da eher noch als Profil, das der BVB braucht und vielleicht auch irgendwie noch die Abwehr ein bisschen verstärken.
25 Millionen, nochmal ein bisschen Aktionismus, was man in Bremen dafür alles kaufen könnte, ne? Meine Güte.
Ja.
Aber wir müssen den BVB auch mal loben, und zwar für das Champions League Trikot. Habt ihr das gesehen?
Nee.
Das ist eine Anlehnung an die, ich glaube, an das 66er-Trikot, als sie den Europapokal gewonnen haben.
Hä, das war doch schwarz-weiß.
Also so richtig schön simpel gelb mit schwarzen Applikationen. Sieht ganz hervorragend aus. Und mit dem wird der BVB in der Champions League spielen. Die Auslosung ist auch heute Abend, auch da wissen wir noch nicht, gegen wen die deutschen Teams da spielen müssen. Aber das haben wir zumindest mal gut gemacht. Weil die letzten Trikots beim BVB waren eher immer so, naja, sag ich mal, fragwürdig.
Ist ja alles Geschmackssache.
Ist alles Geschmackssache. Aber das bringt uns doch zur wichtigsten Frage des Wochenendes. Was trägt Lukas Kwasniok denn eigentlich beim Spiel seines ersten FC Köln gegen Freiburg am Sonntag?
Hoffentlich kein Fortuna Düsseldorf-Trikot. Das wäre blöd.
Also letztes Wochenende hatte er das Trikot an. Das kann er jetzt nicht anziehen, weil in dem Trikot spielen sie ja. Das würde, glaube ich, zu Verwirrung führen. Da würde der Schiedsrichter wahrscheinlich auch sagen,
ja.
Nein. Aber wie glaubt ihr, geht das Spiel aus? Köln-Freiburg? Um mal sportlich zu werden?
Ich glaube, da holt Freiburg die ersten 3 Punkte.
Ui. Hm? Freiburg wird dasselbe Spiel spielen wie vergangene Woche. Aber es ist natürlich, das ist ein Unentschieden-Spiel. Das ist ein Unentschieden-Spiel, weil Freiburg meiner Meinung nach überlegen sein wird und diese Rolle, wie ich finde, vergangene Woche gegen Augsburg auch eigentlich gut angenommen hat. Das ist jetzt dann die Frage, was macht dieses erste Heimspiel in der Bundesliga mit dem FC? Deswegen bin ich bei einem Unentschieden. Ansonsten wäre ich bei dir. Also das ist ein 1-1 oder so.
Das implodiert, glaube ich, ähnlich wie in Hamburg, ne? Vor allem jetzt mit der Vorgeschichte, mit diesen Siegen im Pokal, Last Minute und dann dieses Last Minute-Ding in Mainz und in Köln sind alle so hyped und ihr wisst ja, wie das in Köln ist, wenn dann der FC zweimal gewinnt, dann reden alle schon wieder von der Champions League.
Aber ist ja wie in Hamburg. Ja. Ist ja wirklich wie in Hamburg.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Wucht erstmal jetzt auch in den ersten Momenten auch hilft und dass der FC da was holen kann. Freiburg tut sich, glaube ich, noch ein bisschen schwer. Ich habe noch einen interessanten Fun-Fact zum vergangenen Wochenende. Da haben alle Mannschaften, die in ihrer Partie mehr gelaufen sind als der Gegner, haben das Spiel gewonnen, außer Freiburg.
Das habe ich ja schon vor 20 Jahren gesagt.
Dass man gar nicht so viel laufen sollte.
Ja, genau.
Einfach stehen. Einfach stehen.
Okay, dann sind wir doch da eigentlich im Prinzip durch. Oder habt ihr noch Anmerkungen zur ersten Liga? Weil wir wollen ja noch ganz schnell auf die zweite Liga gucken.
Ich habe noch ein Gefühl zum HSV, fällt mir gerade ein. Mhm. Paulsen wird der neue Pizarro beim HSV. Was bei Werder Pizarro war, wird Paulsen beim HSV. So, da könnt ihr erstmal drüber nachdenken.
Das heißt, er spielt in 20 Jahren da immer noch.
Ja, genau. Wird so eine Ikone. Ist mein Gefühl. Oh. Ja, teilt ihr jetzt scheinbar nicht, aber...
Ne, wir würden einfach in 20 Jahren nochmal drauf zurückkommen.
Überrascht mich jetzt gerade, genau. Und dann gucken wir, wie viel der eigentlich gelaufen ist.
Klingt wie ein Auto. Wo hat der gelaufen?
Jetzt aber...
Also, ich kann mir... Es gibt Bundesliga-Manager, die, glaube ich, so in Verhandlungen gehen.
Ja, schlimm, schlimm.
Jetzt aber zweite Liga. Da sind wir ja schon am 4. Spieltag. Tabellenführer Hannover spielt Samstag in Kiel. Der 2. Darmstadt Sonntag in Kaiserslautern. Der 3. Karlsruhe im Topspiel am Samstagabend in Düsseldorf. Und am Sonntag dann Dresden gegen Schalke. Ein Hochrisikospiel, wie eigentlich fast immer in Dresden. Und wir blicken ein bisschen auf Schalke, denn da tut sich auch gerade ein bisschen was. Der Saisonstart ist durchaus gelungen. Jens, du bist ja auch so ein bisschen ausgewiesener Schalke-Experte. Wie optimistisch ist man denn da in Gelsenkirchen, dass vielleicht sogar was nach oben hingeht in dieser Saison? Es gibt
kurze Frage, bist du Schalke-Fan?
Nein.
Experte, sag ich.
Experte, okay.
Ich bin auch kein Experte.
Er wohnt aber in der Nähe.
Ich wohne
in der
Nähe. Daraus leitet, du bist auch unser Werder-Experte.
Ja, klar, mega. Das werden die lieben. Das.
Nein, du wohnst in der Nähe, du siehst Schalke sehr viel häufiger als manch anderer und hast ja auch so dieses Ruhrpott-Gen in dir.
Die Euphorie ist schon groß. Auch gerade, weil so Spiele wie vergangene Woche gegen Bochum, das muss Schalke natürlich eigentlich nicht gewinnen, so, sondern das ist dann schon irgendwie so ein Momentumsieg. Gerade auch wegen dieses Ausgleichs aus dem Nichts, der irgendwie so mehr oder weniger zufällig fällt. Also das Spiel gegen den Ball steht im Vordergrund, auch wenn Schalke den Ball hat. Das ist halt das Problem so ein bisschen. Also da kann offensiv schon noch ein bisschen was kommen. Und auch da ist ja die Frage, was passiert jetzt eigentlich so auf den letzten Metern des Transfermarkts noch?
Ja, was ist mit Musa Silla zum Beispiel?
Ja, genau. Ja. Also der war tatsächlich, ehrlicherweise muss man sagen, die letzten beiden Spiele auch jetzt nicht so, dass man sagt, okay, die müssen unbedingt behalten. Auch gegen Bochum eigentlich irgendwie so komplett raus aus dem Spiel. Deshalb, ich kann mir schon vorstellen, dass die den abgeben und dann wird der gegen Dresden nicht spielen. Und dann mal gucken, wen sie dann stattdessen irgendwie noch holen. Ne? Also die Porat-Verpflichtung, finde ich, machte Sinn. Und ja, das Grundproblem der Schalke haben sie gelöst. Das war die Instabilität defensiv. Das haben sie auf jeden Fall hinbekommen. Werden eines der stabilsten Teams in der zweiten Liga sein in dieser Saison mit dieser Dreierkette.
Findet ihr nicht auch, die Stimmung ist eine ganz andere als letzte Saison? Ich meine, also ja, sie haben
zwei Siegen startet. Ne?
Ja, aber ich war beim ersten Spiel da und bevor es losging auch, habe ich mit vielen Fans gesprochen. Und die waren alle so, das wird eine geile Saison. Und auch wenn es Platz 8 ist, ich habe einen ganz anderen Vibe wahrgenommen. So, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das war so mein Eindruck von den Fans.
Ich finde, wir haben den Trainer auch ein bisschen unterschätzt. Ne? Erst hieß es, wer ist das denn? Jetzt holt ihr schon wieder jemanden, den man nicht kennt. Mhm. Warum holt ihr nicht mal einen, der die Ligen kennt, den die Leute kennen, wo man sich schnell mit identifizieren kann? Aber ich finde, der hat ein super sympathisches Auftreten, der ist sehr griffig und der tut der Mannschaft oder dem Verein doch auch
gut.
Ja, der drückt natürlich die richtigen Knöpfe für Schalke, ne? Ja. Sowas wie, ja, wenn die jungen Spieler im Training gute Leistungen bringen, dann spielen die auch. Damit kriegst du natürlich S04 sofort, ne? Und dieses, also ehrlicherweise fehlt mir tatsächlich noch irgendwie so die klare Idee, wie das denn aussieht, wenn Schalke mal das Spiel machen muss. Gegen Leipzig war es unnormal zäh, aber gut, das ist nicht der einzige Verein gewesen, der sich in der ersten Pokalrunde schwer getan hat. Aber so grundsätzlich, so dieses Thema Intensität, viel arbeiten, Zweikämpfe führen, auch wenn du sie dann am Ende vielleicht nicht gewinnst, so das ist natürlich was, womit du auf Schalke auf jeden Fall punktest. Und dafür ist er genau der Mann. Das ist genau sein Profil und danach wurde er ehrlicherweise auch, glaube ich, ausgewählt.
Eine Sache noch in der zweiten Liga, bevor wir auch das abrunden. Wenn Miro Klose mit dem 1. FC Nürnberg nochmal verliert, spielen gegen Paderborn, wie eng wird es dann für ihn?
Länderspielpause, ich höre dir trapsen.
Ich glaube, wenn er jetzt noch 2-3 Mal in Folge verliert, ich glaube, dann wird es sehr dünn. Weil die Frage ist ja auch, was ist die Alternative? Also, der ist nun mal jemand, der sich mit diesem Verein identifiziert so. Ich glaube, kommt bei den Fans ja auch gut an. Ich weiß nicht, wie lange noch. Aber deswegen glaube ich, dass er noch ein paar Spiele hat. Mhm. Aber Bauchgefühl nur.
Ich sag, der ist weg.
Wenn sie verlieren?
Ja, und damit hätte Anne recht, weil die nämlich in unserer allerersten Folge dieser Saison gesagt hat, ihr erster Entlasskandidat zweite Liga ist ganz klar Miro Klose.
Was wir ihm natürlich nicht wünschen.
Nein, auf keinen Fall.
Nicht nur, weil
aber
er Miro Klose ist.
Aber die spielen gegen Paderborn, ne? Das ist schon auch, ist echt eine Challenge, weil die gut Jodrup sind, wie man in Köln sagt.
Ich finde auch, er ist ein Trainer, gerade weil man ihn auch mit Nationalelf etc. verbindet, der auch Deutschland gut tut, finde ich einfach. Ist auch irgendwie ein Typ für mich. So, es ist, kann ich mit Sandro Wagner jetzt nicht vergleichen, aber ist eine Identifikationsfigur und deswegen mag ich den als Trainer.
Das ist natürlich schon ein Gamble, was die in Nürnberg da auch gemacht haben mit diesen ganzen jungen Spielern. Das hat zum Teil verfangen. Jetzt, finde ich, sind sie halt auch so ein bisschen an ihrer Transferpolitik, also noch kann man nicht sagen, dass sie gescheitert sind, aber das ist natürlich jetzt nicht so schlüssig wie vergangene Saison. Und dass das riskant ist, was die machen, und darauf hat sich Miro Klose am Ende ja auch irgendwie mit eingelassen, das ist schon, glaube ich, ist schon vorher klar gewesen. Deshalb würde es mich auch nicht überraschen, wenn er jetzt tatsächlich dann da seinen Hut nehmen muss.
Janda ist auch auf dem Absprung, also Stand jetzt, wahrscheinlich in 2 Stunden ist es dann offiziell, weiß ich nicht genau, aber klar, sie haben unheimlich viele Leute verkauft, haben viel Geld eingenommen und befinden sich halt gefühlt seit Jahren im Umbruch. Das ist natürlich auch super schwer und trotzdem, ein Abstieg darf sich der Club nicht leisten. Alle Spiele der zweiten und der ersten Liga, das wisst ihr, kriegt ihr am Wochenende wie immer live und in voller Länge zum Hören bei uns in der Sportschau-App. Dann nochmal ganz wichtig der Hinweis, Samstag 14:30 Uhr, Malte Fels bei Twitch, im Twitch-Kanal der ARD ist das, mit dem Bundesliga-Samstag. Und ganz am Ende gibt es jetzt noch die Lottozahlen von Malte Fels. Denn frag dich jetzt 6 Fragen, du musst immer nur eine Zahl nennen. Ja? Das sind dann die Lottozahlen, die wir in den Schein, was wir ankreuzen. Mhm. Wie viele Punkte hat der FC Bayern am Ende der Saison Vorsprung vom zweiten?
11.
Wie viele deutsche Clubs schaffen es ins Achtelfinale der Champions League?
2.
Wie viele Millionen Euro kostet Nick Woltemade am Ende der Saison?
18.
Wie viele Tore in dieser Saison schießt Johnny Burkhardt?
14.
Wie oft wird in der ersten Liga der Trainer entlassen in der kommenden Saison?
6 Mal.
Und auf welchem Tabellenplatz landet Borussia Dortmund?
1.
What?
Boah. Ich wollte noch einen raushauen zum Ende.
Mir ist aufgefallen, mir fehlt noch eine Zusatzzahl. Ja. Aber fällt Jens noch was ein? Nein. Wir machen ohne Zusatzzahl, denn das war die längste Folge aller Zeiten. Die längste Folge Bundesliga aller Zeiten. Malte, du wirst nie wieder eingeladen.
Das weiß ich. Deswegen, das wusste ich vorher schon, deswegen habe ich ausgekostet. Das
sagt er mir aber auch ständig und ich bin trotzdem öfter hier. Also von daher.
Ey, das war sehr schön mit euch. Vielen Dank für die Einladung.
Das wollte ich gerade zurückgeben.
Schön, dass du da warst.
Danke. Ja, vielen Dank.
Sehr viel Spaß gemacht.
Ich wünsche euch allen ein wunderbares Bundesliga-Wochenende. Und das Bundesliga-Update gibt es dann am Sonntag bzw. Montag wieder mit der Rückschau auf das Wochenende. Danke euch.
Danke.
Danke auch.